Willkommen hier beim Podcast Sternentor. Mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Ja, okay. Jetzt wollte ich einen doofen Witz machen, aber das geht nicht, wenn du meinen Namen nennst. Ich dachte, ich bin eigentlich der Horst.
Ach so. Ah. Nein. Heute mit gut. Horst. Jetzt muss ich deine ganze Stimme hier über die ganze Aufnahme verstellen dann im Nachhinein. Jetzt hast du mir Arbeit aufgeheizt.
Wobei, nee, ich könnte auch was anderes sein. Es gibt doch mittlerweile diese Bestrebung, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln könnte. Ich könnte Thomasina sein. Ich habe letztens noch ein Point-and-Click-Adventure gespielt, da hieß die Hauptdarstellerin.
Okay, so. Oder so, genau. Kommt Raya auf jeden Fall.
Ja, Thomas hier und mir zugeschaltet aus dem fernen Osten, der Clemens.
Guten Abend, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen.
Wir sind doch live.
Genau, deshalb ja. Aber manche hören es ja im...
Mahlzeit.
Genau, Mahlzeit. Im Real Life, wie man neudeutsch anscheinend zu sagen pflegt.
Was soll denn das sein?
Das lese ich immer mal unter so von Öffentlich-Rechtlichen, wenn da irgendwas kommt und dann irgendeine Sportsendung oder irgendwas und dann steht da irgendwie, ja, im Real Life, dann kann man es auch gucken. Also, weiß ich nicht. Das ist anscheinend so ein neues, eingedeutschtes, wie auch immer. Wir hatten ja das hatten wir, glaube ich, gar nicht so formuliert, aber es war natürlich der Staffelauftakt, den wir letzte Woche besprochen haben. Und jetzt geht es halt weiter mit Teil 2, der aber nicht so hieß im Original, sondern wie hieß dann da die Folge überhaupt, Thomas?
Homecoming! Genau. Part 2, lustigerweise. Obwohl es ja, wie du schon sagst,
ach so, stimmt. Part 2. Ja. Und hier im Deutschen hatten wir ja auch schon angeteasert, es ist alles auf eine Karte, Komma, Leerzeichen, Teil 2.
Ach, die spielen heute Poker oder was?
Genau, die spielen Poker. Mal gucken, wer gewinnt.
Mal gucken, um was es geht, die Erde als Einsatz.
Die Erde als Einsatz. written by Joseph Malotze und Paul Moody, also zu zweit diesmal. Regie Martin Wood. Und die Ausstrahlung ist im Deutschen gleich geblieben und die, wie sagt man, die Sende, nicht Frequenz, Zuschauerzahlen auch, weil sie wurde wohl hintereinander gezeigt, entnehme ich dieser Statistik. Originalausstrahlung war dann der 13.06.2003, wenn das alles so bei mir stimmt. Ja, achso, das hatte ich jetzt noch in einem Tab, hier ist es genau aufgemacht, hatte ich vergessen. In anderen Sprachen heißt die Sache Return to the Origins, im Französischen zurückübersetzt und ja, okay, und Deutschland ist halt das, was abweicht. Sonst heißt es überall Homecoming. Genau. Also da konnte man sich gut auf den Titel einigen. Wir einigen uns auf einen Tierk-Voice-Over, was bisher bei Stargate geschah. Und es gibt ein deutsches Transkript, kann ich auch ergänzen. Also heute mal wieder, wie in der letzten Folge auch. Genau. Was passiert denn da, Thomas?
Ja, das kann man ja skippen, liebe die Zuhörer. Haben das ja alles schon letzte Folge gehabt, ne? Also... Ja. Ein paar Szenen aus der letzten Folge. Interessanterweise steht das im englischen Transcript auch gar nicht rein. Hier geht es nämlich direkt mit der richtigen Folge los.
Ah, okay, interessant. Ja, sonst fehlt ja bei mir manchmal was jetzt, mal bei dir. Also, so ergänzt sich das.
Ja, aber es ist halt wirklich nur ein ganz kurzer Überblick über die letzte Folge. Das habt ihr ja alle als fleißige Zuhörer, Zuseher, Mitseher, alle ja gesehen. Und es geht dann direkt dann los nach der Rückblende im Gate Room, das da geht, auf und Davis erhält einen IDC-Code von SG-1 und Hammond lässt die Iris öffnen. Ja, aber es kommt nicht ganz SG-1 durch, es kommen nur O'Neill und Carter durch. Hammond kommt dann runter und begrüßt sie. Die Carter erzählt dann auch, dass die Mission ein Success war. Die Anubis-Waffe ist neutralisiert worden. Wobei war der Auftrag nicht eigentlich, Anubis Schiff zu zerstören, also war die Mission Objective eigentlich nicht erfolgreich.
Teilweise. Genau, Teilerfolg. 50% bestanden.
Ja, na, und Hammett hat wohl seine virtuelle Brille auf. Sie erkennt nämlich direkt hier, was mit Jonas und Dr. Jackson. Und ja, die wären halt immer noch dort auf dem Schiff. Muss dann O'Neill zerknirscht zugeben. Ja, sind sogar in den Hyperspace abgehauen, sagt Carter. Na, hatte nichts tun können. Ja, weiß man denn, wo sie hin sind? Und Carter dann auch mehr oder minder zerknirscht. Ja, nee, nicht wirklich. Und ja, wir wechseln auch auf Sad Ship. Also Jonas sehen wir, der reingeführt wird und oder reinkommt. Ne? Dahinter sind natürlich ein paar Jaffa, also freiwillig kommt er da natürlich nicht in den Thronsaal. Und ja, hier, du, ach du, hier mit der Mindprobe scheint es dir echt gut zu gehen. Ja, sehr schön, dass es dir so um meine Gesundheit dass so um meine Gesundheit besorgt wird. Und ja, du hingegen scheinst ja auch ganz unbeeinträchtigt davon zu sein, dass hier so ein paar läppische Menschen hier deinen ganzen Plan zur Galactic Domination zerstört hätten. Und ja, Anubis amüsiert sich so ein bisschen darüber. Hätte viel von ihm gelernt. Ja, ich weiß sogar, dass Dr. Jackson hier mit dir an Bord ist. Und wo ist er denn? Ja, er kann den Sensoren irgendwie entgehen, aber seine Zeit rennt davon. Also er scheint auch rausgekriegt zu haben, dass das irgendwie nur 8 Stunden dauert. Dann macht das auch mehr oder minder Sinn. Wobei, ja, okay, wenn man einen guten Sweep durch das ganze Schiff macht, würde man ihn sowieso früher oder später finden. Sensoren hin oder her. Ja, aber hier, alles, egal was du von mir erfahren wirst, da wird dir nichts von helfen. Und das werden wir sehen. Schaut doch mal raus. Aus dem Fenster. Ja, man sieht irgendwie so ein paar Wolken und Dorn stellt darauf fest, er scheint wohl nicht mehr im Hyperspace zu sein. Außer es sind Hyperspace-Wolken, aber davon haben wir noch nie gehört.
Wie hieß die Stadt in den Wolken in Star Wars Bespin oder so?
Unsicher. Ja, irgendwie so Lando Calrissian und so.
Genau.
Nicht zu verwechseln mit Vespin, das ist das Gas bei StarCraft. Es war auch gasförmig, ne? Wolken sind ja jetzt nicht unbedingt fest, aber naja. Ja, Anubis erzählt dann, ja, hier, er würde gerne mehr über diese Naquada-Variation auf deinem Planeten rausfinden, die er Naquada nennt. Und ja, Jonas stellt sich so ein bisschen, wo sind wir denn? Ja, hier, willkommen zu Hause, Jonas, Quinn. Kennst du an Anubis? Interessanterweise, hier ist wieder so eine kleine Diskrepanz drin. Wir hatten uns schon darüber ausgelassen, ne? So von wegen Carter hat ja erzählt, dass Hyperspace Windows nur mit einer Quadrille aufgemacht werden könnten. Ja, was scheinbar nicht so wirklich stimmt, wenn Anubis das Ding nicht kennt, aber gerade aus dem Hyperspace gekommen ist.
Die nennen das anders bei den
Jaffa. Genau, ist nachher genau dasselbe, weißt du, dann kommt Anubis dahin, kriegt das Ganze in der Quadrille und denkt so, eine Scheiße, das ist der übliche
das
Diesel.
Das haben
sie
doch schon, ja.
Also scheinbar gibt es da doch noch Überraschungen und die Guo-Schiffe funktionieren völlig anders. Ja, man ist bei Jonas zu Hause angekommen und klopft jetzt mal an die Tür. Wir sehen einen kurzen Shot von Kelowna, interessanterweise.
Independence Day?
Ja,
hat mich so dran erinnert irgendwie.
Nee, der Shot, da stand bei IMDb drin, das ist ein Foto, ein Mad Painting von Vancouver, bloß so ein paar Gebäude ergänzt.
Echt? Okay.
Das ist auch geil.
Die sind nicht spannend.
Man sieht das Mutterschiff dann über Kelowna hängen und wir bleiben dort aber nicht, sehen kurz den Cheyenne Mountain von draußen und es geht weiter im Briefingraum.
Werbung, uns gibt es natürlich auch bei Blue Sky. @podcaststernentor.bsky.social. Werbung Ende. Wir springen in den Besprechungsraum und Hammond legt den Hörer da des roten Telefons. Aber der hat ja immer nur ein rotes, oder? Weil es steht immer so da, ja, seines roten Telefons. Ich glaube, es ist ja irgendwie immer rot bei dem. Oder ob es da noch ein normales gibt, weiß ich nicht.
In der Schreibtischschublade vielleicht, das ist unwichtig. Ach so.
Ja, genau. Da kommt nie einer, ruft nie einer an. Ja, hebt es auf und kommt ins Besprechungszimmer und da ist Sam und Jack schon, die warten wohl auf ihn schon. Und Hammond berichtet eben hier von den Tok'ra, haben wir Aufklärung was erhalten. Die haben noch keine Infos über den Verbleib des anubischen Schiffes und O'Neill fragt, was denn mit Tiax sei und haben auch noch nichts von gehört. Wir gehen noch davon aus, dass er irgendwie auf Yus Schiff ist und wieso ist Yu nicht erschienen, fragt Carter und soll ich mal raten? Sam wirft ihnen so einen Blick zu. Also sie denkt, er hat uns hängen lassen, fragt O'Neill und fragt Hammond und O'Neill verkneift sich da jeden Kommentar. Ja, Carter denkt nicht, dass er irgendwie einen Deal mit Anubis hatte, also nicht bei deren Vergangenheit. Und O'Neill, ja, reitet nochmal drauf rum, ne? Trau einem Geult und das ist dein Lohn. Hammond versteht, wie sich O'Neill führt, aber diese Operation hat er ja selber genehmigt, der Hammond, und hat auch geglaubt, dass er irgendwie nur so Anubis einen schweren Schlag versetzen könnte, und O'Neill, ja, bestätigt es auch. Und in dem Moment dann springt der Alarm los, an. Er springt los, er hüpft.
Genau, wohin denn?
Ja, er hüpft durch die
Korridore. Das ist dann so ein kleiner, ja, so ein kleiner roter Wecker, der dann durch den Raum
ist. Klingeling, klingeling, so ein kleines Zeichentrickelement vielleicht, genau.
Ja, genau.
ja, und Davis meldet sich über die Lautsprecher, ja, außerplanmäßige Aktivierung von außen. Gefühlt zum ersten Mal richtig gesagt, sonst ist es immer außerplanetarische Aktivierung von innen oder irgendwas anderes.
Genau, ich wollte gerade sagen, wo soll es denn sonst aktiviert werden? Ja. Also wenn man selber das Stargate einmal, brauche ich keinen Alarm anmachen.
Und ja, dann wird sich auf den Kontrollraumweg begeben und man empfängt ein Funksignal, sagt Davis, und über Audio meldet sich Traylock und stellt sich nochmal vor, ne, hier vom Kelovinanischen Rat, und sie will da eine Antwort haben, und Hammond meldet sich eben hier vom Stargate-Kommando. Wobei muss man sich vorstellen, wenn selber einer anruft, dann will die Person ja, weißt du, wie ich meine? Also ich finde es immer, wenn, also ich kenne ja die Nummer, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich da anrufe, wo ich anrufe. Das finde ich manchmal immer ein bisschen creepy, wenn dann die Person sich nochmal vorstellt, wer sie ist. Also wenn mich jemand aufs Handy anruft, ich stelle mich nie vor, weil ich gehe davon aus, man ruft mich ja an. Die Person muss doch wissen, warum sie mich anruft.
Man ruft aber das Stargate-Kommando an, also dass dann Hammond unbedingt dran geht,
ist ja
durchaus.
Na gut. Okay.
Na, also wenn jemand bei dir auf der Arbeit anruft, musst du ja nicht auch unbedingt dran gehen.
Das stimmt, ja. Also. Da hast du recht. Treok bittet hier auf einmal Hilfe und man wird angegriffen. Und Hammond wiegelt ab. Ach, hatten wir doch schon geklärt, Botschafter. Ne? Wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten anderer Planeten ein. Oberste Direktive, wir schauen auf Star Trek. Und Treok, nee, ich habe mich hier nicht klar ausgegriffen. Wir werden von einem Geult angegriffen. Er nennt sich Anubis. Und dann schauen sich alle verzweifelt an. Und O'Neill leise, oh je. Ja, und dann geht's weiter in News Schiff und wir kommen da in eine Zelle.
Aber es ist nicht nur irgendeine Zelle, es ist Diaks Zelle, der sich darüber beschwert, dass er da festgehalten wird. Ne? Lord Hugh hätte keine Ehre und ja, der Jaffa, also ja, nee, boy, die Szene fängt früher an, ne? Der Oshu, er heißt tatsächlich Oshu, ich war ja überlegen, ob ich einen Buchstaben weggelassen hätte, aber er heißt wohl wirklich Oshu. Und ein anderer Jaffa kommen da rein, die Tür geht auf, ne, und so von wegen, Tia jammert da rum, und der Begleitungs-Jaffa, das ist wirklich eine imposante Person. Ich weiß aber leider nicht, laut IMDb, da sind so viele Jaffa abgebildet, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll, weil auf dem Foto sieht man jetzt nicht die imposante Größe, weil der Typ ist locker über 2,10 Meter oder sowas groß. Also der Oshu gegen den, das sieht aus, als wäre so ein abgeknickter Zwerg im Vergleich dazu. Ach du Verräter, hier Scholf, und bla, und Oshu winkt den aber dann davon, quatscht den auch noch ein bisschen auf Geult voll, ne, dass er dann abdampfen soll, und Tiak jammert weiter rum, ach, wir hatten doch eine Abmachung, wir haben dich nicht betrogen, also jedenfalls nicht absichtlich, und Tiak, wie bitte was? Und Oshu gibt dann geknickt zu, dass sein Herr und Meister wohl einen an der Latte hat. Der ist viel, verbringt viel Zeit im Sarkophag, ne? Da ist er gerade jetzt, und ging es nicht so sonderlich gut. Ja, aber wieso nimmt er sich nicht einen neuen Host? Ja, ich glaube, das kann er nicht mehr, sagt Oshu. Ne? Lord Yu ist der älteste der System Lord. Ne? Er hat viele Jahrhunderte regiert, und ich glaube, mittlerweile bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass sogar Götter nicht ewig leben können. Lord Yu ist kein Gott. Ah, ne? Vor einiger Zeit hätte ich dich dafür umgelegt. Aber jetzt? Machst du das nicht? Nee, ja, von wegen. Ja, mein Meister glaubte, dass Anubis auf dem Weg in unser System wäre, wobei, was ja völlig Quatsch ist. Also doppelt Quatsch, weil zu dem Zeitpunkt, wo er die Flotte weggezogen hat, war Anubis ja nicht unterwegs. Ne? Also würde er das jetzt glauben, ne? Also nachdem Anubis in den Hyperspace gegangen wäre, das wäre eine Möglichkeit, sein, ja. Ne? Aber, nee, der ist ja abgehauen bevor, also das scheint irgendwie so eine faule Ausrede zu sein. Ja, ich glaube zwar, ich habe da zwar nicht dran geglaubt, aber ich kann ihm jetzt irgendwie auch nicht widersprechen. Und ja, jetzt siehst du halt, dass JU auch Fehler machen kann. Ja, der ist paranoid geworden, da
Ich
gebe
muss
ich
noch mal
dir.
kurz einhaken. Wir haben hier im Deutschen nämlich einen Synchrofehler. Und zwar: Jus Primus erzählt, Jus sei der Älteste der Systemnutz und regiere schon seit zahllosen Jahrhunderten. Das Zahllos lässt einen großen Spielraum, doch wäre es deutlich klüger gewesen, von vielen Jahrtausenden zu sprechen. Also wird als Fehler angesehen. Laut Stargate-Wiki.de.
Countless centuries ist im
Okay,
Englischen
ja.
genauso. Moment, jetzt habe ich muss dich hochscrollen. Jetzt muss ich genau, paranoid, da gebe ich dir recht. Ne? Er redet sogar mit sich selber und seine Worte ergeben keinen Sinn. Und er vergisst dauernd irgendwelche Sachen, selbst hier so Attack Plans. Und ja, wenn ich ihn daran erinnere, wird er dann durchaus böse. Und ja, wenn das die Wahrheit ist, dann sind die Jafar hier alle in großer Gefahr. Du musst doch irgendwas tun. Ich kann ihn nicht bescheißen. Ne, ich habe mein Leben in seinen Dienst gestellt und ja, Tiak, leg da noch mal weiter die Finger in die Wunde. Und wenn das weiter so geht, wird Lord Yus Empire zugrunde gehen. Das wird es ja sowieso ohne Lord Yu, aber okay. Millionen der Jafar werden sterben. Lord Yu wird als ein Idiot dastehen und so wird er dann auch erinnert werden. Ne? Was für eine. Also glaubst du wirklich, dass das irgendwie eine Art und Weise ist, wie man sich, ne, wie du dein Leben führen möchtest oder wie du erinnert werden möchtest? Und ja, im kolofnanischen Command-Bunker geht es jetzt weiter. Dort ist Hale zu sehen. Die fragt so von wegen, nee, Hale zu, der kommt dann rein und fragt dann Draylock, hier, wie sieht's denn aus? Haben die sie zugestimmt, uns zu helfen? Ja, ist jetzt noch nicht. Dann geht aber das Stargate aus. Uni und Carter kommen rein und ja, Draylock begrüßt sie. Und ja, andererseits auch, ne, Ambassador Commander. Und man bedankt sich hier. Schön, dass ihr da seid. Na, wie geht's denn euch? Kindern, fragt er noch O'Neill. Ah, Schiff wäre über der Stadt. Alien Troops haben das Capitol Building eingenommen. Andere Key Positions genauso. Und Carter, die sich ein bisschen umgeschaut hat und so, wo sind wir denn? Ja, der Bunker wäre hunderte von Fuß unter der Army Base, unter einer Army Base am Rand der Stadt. Und
Die haben das SGC heimlich nachgebaut.
ja,
Es klingt so,
irgendwie.
ne?
Ja, okay, Bunker ist
Ja,
Bunker, ne?
das stimmt.
Also. Ne, das ist jetzt nichts Besonderes. Und Carter meint so von wegen, hey, hier, guck mal, unsere Kommunikatoren sind doch dafür ausgelegt, da irgendwie auch aus Tokatunneln zu funktionieren. Und dann grapscht sie sich direkt ihr Teil und versucht's. Daniel, hier. Ja, mir, also, nee, Quatsch, O'Neill funktioniert, probiert es. Ne, so von wegen hier. Carter erklärt aber, was er da tut. Ne? Zwei unserer Leute könnten an Bord sein. Einer an Bord des Schiffes sein, sogar Jonas Quinn. Und O'Neill spricht dann ins Mikro. Und ja, es kommt auch eine Verbindung zusammen. Man unterhält sich ein bisschen hier. Hier ist dann eine Situation. Ich verstecke mich. Wie geht's an euch? Ja, wir sind auf dem Planeten. Ach nee, weißt du? Also, wie sollen sie sonst da Verbindung aufnehmen? Ja, ein bisschen spezifischer muss es schon sein, Jack. Ich konnte jetzt letzter Zeit nicht aus dem Fenster gucken und ja, Jonas Homeworld und ja, wieso? Und O'Neill hat darauf auch keine Ahnung, fragt ihn aber, ob er in Gefahr ist und ja, irgendwelche Blöden, ne? Bist du in unmittelbarer Bedrohung? Ja, was meinst du denn mit unmittelbar? Daniel, also, ne, so Klugscheißerei halt wieder. Da ist er mittlerweile wohl doch wieder angekommen bei dieser Art und Weise. Daniel geht's aber gut. Er hat die Location von Jonas Zell rausgefunden im Schiffscomputer und macht sich jetzt auf den Weg dahin und ja, hatte wohl ein paar Probleme. Ja, hier, wie was? Oder hat ein paar Probleme, wieder, was denn? Ja, hier das Force Field, keine Ahnung, wie ich es dann abschalte. Ja, und die anderen Probleme, ja, ich habe mich irgendwie verlaufen. Vermutlich hat er seine Brille nicht auf. Ja, hier in 3 Stunden ist auch das Tok'ra-Isotop geht dann zur Neige und dann bin ich auf den Schiffssensoren, die sie neuerdings eingeführt haben, das haben wir in der letzten Folge schon gehabt, ne?
Ja.
Würde er dann sichtbar werden und ach so, das Normale, ja, ist es das? Fragt Daniel. Also er kann sich immer scheinbar noch nicht ganz an alles erinnern, ne? Deshalb fragt er hier nochmal nach. Und ja, wir machen so einen Kram den ganzen Tag und ach doch, das ist aber beruhigend. Wir wechseln jetzt aber ans andere Ende der Galaxis auf Yus Schiff zurück, wo immer noch Osho und T-Rex sich unterhalten.
Genau, der erste Primus da in der Zelle und meint, ja, ist unmöglich. Und Tielk, ja, aber hier, Lord Yu kann nicht länger die Opposition gegen Anubis Flotte befehligen. Seine Jaffar werden deinen Befehlen in seinem Namen folgen, aber andere nicht. Wir brauchen alle Streitkräfte der Systemlords. Und der Primus, ja, kann doch keinem da trauen. Ja, trotzdem musst du dich für einen entscheiden. Das ist hier so Tor 1, 2 oder 3. Und in Tor 2 ist der Zong. Dann gibt es ein helles, piepsendes Geräusch aus dem Hintergrund. Und ja, da will mich anscheinend jemand sprechen, stellt der Primus fest. Tier knickt und es wird sich umgedreht. Und auf dem Schirm taucht unser, hier steht unser lieber alter Freund Baal auf. Und was hat das zu bedeuten? Fragt er mal entrüstet nach. Und Lord Baal, sagt der Primus, wo ist dein Gebieter? Warum erlaubst du diesem Scheuwar vor mir zu erscheinen? Und Tialk ist hier Business. Tialk will nämlich hier ein Angebot unterbreiten, was er nicht ablehnen kann. Der Satz fehlt hier aber. Und Baal hat kein Interesse an den Worten eines Verräters. Und ja, aber dann verpasst du die Gelegenheit, Anubis für immer zu erledigen. Und sagt Tialk. Und Baal sieht darüber etwas nachdenklich aus, weil das lässt man sich vielleicht auch nicht so entgehen, so eine Chance. Wir lassen uns die Chance auch nicht entgehen und springen zurück zum kelovnanischen Bunker. Jack und Sam sitzen am Tisch und der Commander ist dort auch und sagt eben hier, wir waren da voll überrascht, als das Schiff eintraf. Totale Panik. Bevor wir erkannten, was hier überhaupt geschieht, waren die meisten Mitglieder des Hohen Rates schon als Geiseln genommen. Und also ist es, sind es jetzt die Tok'ra oder Hoher Rat der als wir nicht auf seine Forderung eingingen, ließ Anubis dann auch den ersten Minister hinrichten. Außerdem feuerten sie eine Salve in unser Industriegebiet. Mehrere Produktionsstätten wurden zerstört und viele unschuldige Bürger starben. Und ja, was sollten wir jetzt tun? Ne? Ich habe ihm doch alles gegeben, was er wollte. Ja, und das war, fragt O'Neill. Na, Quadria, unseren gesamten Vorrat. Dann kommt Trelok um die Ecke. Commander, wir empfangen soeben eine Übertragung und Commander dann zu Sam und Jack, ja, hier, sorry mal kurz. Und als sie dann weg sind, meint Carter, dass Anubis bestimmt diese Gehirnsonde bei Jonas angewendet hat. So hat er dann von dem Naquadria erfahren. Und O'Neill, naja, dann weiß er doch auch, dass das Zeug nur halb so toll ist, wie er denkt. Und Carter, ja, nur weil es uns jedenfalls nicht gelang, die Energieleistung dort aufzubauen, heißt es nicht, dass er es nicht kann. Und wenn es ihm gelingt, und dann O'Neill so da, also will davon nichts hören sozusagen. Dann springen wir nochmal auf Yus Schiff und dort geht die Diskussion weiter. Der Primus meint, die Wahrheit ist, dass mein Gebieter nicht mehr in der Lage ist, die Flotten der Systemlots anzuführen. Und du wagst es, ein Urteil über deinen Gott zu fällen. Der Scheuwar hat deinen Geist vergiftet. Hier halt dann zum Primus, ja, ach, Lord Baal ist offenbar nicht interessiert. Und der Primus springt da auch gleich drauf an, also ist der Handlungsschnell. Ja, wir sollten Kontakt zu einem anderen Systemlord aufnehmen. Und Tielke, ja, vielleicht bastet. Und der Primus nickt und also man ist sich einig. Und Baal schreitet ein, um das zu verhindern. Ja, sollte ich das Kommando übernehmen, wie kann ich der Loyalität von Yus-Truppen sicher sein? Und der Primus, ja, sie werden mir folgen in seinem Namen. Wirst du meine Befehle befolgen? Die Vernichtung von Anubis liegt im Interesse meines Gebieters, sagt der Primus. Ich werde jeden Schritt unterstützen, der zu diesem Ziel führt. Und Baal nickt dann. Also das scheint irgendwie theoretisch jedenfalls zu laufen. Und Tielk, wenn ihr euch einig seid, dann muss ich noch die Tauri benachrichtigen, damit sie die Vorbereitungen treffen. Dann tu das, sagt Baal, bevor das Bild verschwindet. Und Tielk sagt, man möge ihn doch jetzt zum nächsten Sternentor bringen und die Brücke wird dann verlassen und es geht wieder im Bunker auf Klöffner weiter.
Genau, hier ein kleiner Fehler drin, so von wegen, hier hat der Schreiberling nicht aufgepasst der Darsteller hat sich versprochen. Das sind zwei Jaffar unter sich. Also Tiak würde nicht sagen Stargate, sondern Jabai.
Stimmt, aber na gut, der hängt so oft mit Menschen rum, vielleicht.
Ja, kann auch sein. Ja.
Aber du hast recht, enorm. Haben wir, glaube ich, in früheren Staffeln viel mehr angekreidet, aber jetzt, ja.
Ja, genau, der Command-Bunker, Carter fasst das nochmal zusammen. Hier, Commander, Sie haben den Anubis hier den ganzen Stockpile von der Quadria gegeben, jupp. Aber warum ist er dann hier? Immer noch hier. Keine Ahnung. Interessanterweise ist auch hier irgendwie anzumerken, so von wegen, ja, also von wegen Anubis kam dahin, sagte hier, ich möchte alles Nag Hammadrilla, damit war es ja dann eigentlich gegessen, also ich gehe dann davon aus, dass da jetzt kein weiterer Angriff mehr erfolgte und ähnliche Geschichten, außer man wehrt sich, ne, das wäre ja dann klar. Ich frage mich hier, warum die Kill of Nada dann überhaupt die Erde angefunkt haben. Also sie haben ja momentan irgendwie, ja, sie haben da jemanden hängen, sie sind auf die Bedingungen eingegangen. Also, weiß nicht. Ja,
vielleicht denkt ist man, okay, so ein bisschen, ist man vielleicht irgendwie doch misstrauisch, dass das selbst, dass das irgendwie nicht, dass die dann trotzdem da rumwüten und rumschießen, ich weiß nicht.
Oder? Ich habe ja, keine Ahnung. Also warum man da jetzt eher da anfängt, wir wissen es nicht. Ja, wir haben jetzt Informationen erhalten, sagt Hale, dass alle Archäologen hier irgendwie von der Academy of Science irgendwie zusammengefercht sind und vielleicht wieder das Stargate finden. Und hier macht sich auch direkt Gedanken, hier, wie sicher ist denn der Platz? Ja, hier, der ist top secret, ne? So von wegen, wir haben das Gate hingebracht, nachdem die Terranianer und die Andarianer, die Andorianer und die Terraner, das klingt immer so ein bisschen
Star Trek.
ja, ihre Airstrikes angefangen haben. Also, seid ihr in den Krieg gezogen? Ja, aber wir haben einen Ceasefire ausgehandelt, against Andraylock und, aber ihr wart doch outgunned und outmanned, ja. Hale dann so ein bisschen geknickter, ja, wir haben die Nakadria-Bombe genutzt und O'Neill direkt, auf Leute, hier, wir haben das sofort bereut, die Zerstörung war so groß, dass, größer als wir uns jemals vorgestellt hatten und, ja, wir hatten keine Chance, ne? Die Kill of Nana hätten, die, also viele Kill of Nana wären gestorben, wenn wir nichts getan hatten. Wir waren mit der eigenen Zerstörung bedroht und ihr wolltet uns nicht helfen. Und Dalak, ja, hier, egal wie scheiße das jetzt war, das hat die Terranianer und die Andarianer an einen Tisch gebracht, ne? Die Delegation ist sogar, die entsprechende Delegation sind sogar gerade angekommen und wollten hier Peace Talks anführen, als diese ganze Kacke hier mit Anubis anfing. Und Katar, wissen die denn vom Stargate? Und hey, Hale hat das wohl unter Verschluss gehalten. Ja, die werden vermutlich auch dieses Riesenschiff hier über der Stadt bemerkt haben, meint dann O'Neill. Könntet ihr ihm auch den Rest erzählen? Wobei das ja jetzt eigentlich nicht nötig wäre, also dass dieses Schiff irgendwas mit diesen Archäologen und mit irgendeinem Stargate potenziell zu tun hätte, wissen die ja nicht. Also, weiß ich nicht. Hale hofft auf jeden Fall, dass es nicht dazu kommt. Na, Anubis hat ja eigentlich alles, ne? Hier sagt das nochmal, eigentlich alles, was er wollte. Ja. Ne? Er könnte ja auch gehen. Also hier nochmal fragwürdig, warum hat man dann überhaupt die Menschen geholt? Natürlich macht das für uns als Zuschauer Sinn, weil ansonsten, ne, hätte man jetzt Jonas nicht gefunden, aber vom reinen Skript her ist das wenig vernünftig. Und ja, Carter macht sich auf jeden Fall Gedanken, dass wenn Anubis die Instabilität des Nag Hammadrilla überwinden könnte, das würde ihn doch eine significant advantage über all seine Gegner geben. Sooner or later he's going to want more. Und da gibt's keins, sagt Draylock. Die Mine wäre trocken, aber da bin ich auch drüber gestolpert. Das Nag Hammadrilla wird in Minen abgebaut? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Na, also, wir haben doch erfahren, dass einer der Gua'uld, der hier früher gehaust hat, mit Nag Hammadrilla experimentiert hat und deshalb auf Nag Hammadrilla gekommen ist.
So wurde das erzählt,
theoretisch. Genau, also es kann keine Minen geben, es kann höchstens Nag Hammadrilla-Minen geben und einen Vorrat an Nag Hammadrilla.
Genau.
Ne, also, aber es gibt keine Nag Hammadrilla-Minen. Das ist, also, okay. Da hat der Schreiberling nicht aufgepasst. Der hat sich dann irgendwie gedacht, so von wegen, ey, hier, Nag Hammadrilla wird auch in Minen abgebaut, dann gibt es auch Nag Hammadrilla-Minen. Stimmt aber nicht. Glaubst du, der will dann wirklich, der verlässt sich auf euer Wort, ne? Der wird den ganzen Planeten versklaven und wird sich das dann alles genau anschauen. Wir haben das alle schon gesehen. Ja, was können wir denn hier tun? Kundigt sich dann auch Hale und wenn ihr kämpfen wollt, werden wir euch helfen, aber wir brauchen auch die Unterstützung der anderen Major Powers auf dieser Welt. Kurze Szene an Bord von Anubis,
kann Mutterschiff. Kann ich da kurz einhaken, ja. Weil im Deutschen hat mich der Satz ein bisschen irritiert. Ich glaube, im Englischen wird da so Sinn machen. Im Deutschen sagt sie nämlich bla bla bla, ne, der erste Hälfte ist gleich, aber wir brauchen die Kooperation der anderen Großmächte der Galaxie. Und ich finde, so Galaxie, das klingt für mich, okay, das sind noch das sind viele raumfahrende Völker dort oder so. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall, weil es ist ja eigentlich nur dieser eine Planet mit verschiedenen Großmächten. Also
das, ja, im Englischen genau. Heißt es auch This World, ja, ne? Also deshalb, Galaxie
bin ich da ein bisschen gestolpert.
Definitiv genau. Falsch. Ja. Ja, ein Goa'uld-Scientist, interessanterweise, man denkt immer so von wegen, die Goa'uld sind so ein bisschen wie die Borg, die schleppen alles mit, aber es gibt halt wirklich auch Leute, die sich da selber Gedanken machen. Der Goa'uld-Scientist wird gespielt von Adrian Ho, zweimal Total Recall 2070, einmal SGA Father Malone in The Fog, Mr. Grey in X-Men Der letzte Widerstand, einmal Smallville, einmal Eureka, Board-Member in Planet der Affen, Prevolution, einmal Fringe, zweimal Supernatural, einmal Travelers, einmal Legends of Tomorrow, Carl Weber in Man in the High Castle, Father Putnam in Chilling Adventures of Sabrina, einmal Supergirl. Und der Typ war wirklich, also das Gesicht kennt man, 138 Rollen, den hat man garantiert schon mal irgendwo gesehen. Ja, er berichtet auf jeden Fall, er hätte die vorläufige Untersuchung von der Quadria abgeschlossen, die potenzielle Energie wäre wohl deutlich größer als die vom regulären Naquada, ne? So von wegen, ja, Problem wäre halt, die Stable Reaction beizubehalten, ne? Nicht, dass das dann unkontrollierter irgendwie was macht. Und dann muss er auch, ja, da schelfen wir uns auf Full Power, gehen, ich werde hier keine Fehler akzeptieren.
Wobei heißt das. Dass Anubis, der, wie heißt der? Na hier, der Heimwerker-König, der Goa'uld ist? Mehr Power?
Nee, das oder? Ist der Goa'uld-Scientist. Also, aber ist okay, es aber eh, ja, das ging so. Ja, ja, es ist eh, also ich hab ja schon mich in der letzten Folge darüber beschwert, eigentlich der Main-Generator ist in die Luft geflogen, ne? Feuerwalze durchs ganze Schiff, aber das Schiff explodiert nicht.
Weil es interne Schutzschilde gibt, die die Sektionen beschützen?
Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ist auch an dieser Stelle ein bisschen merkwürdig. Also der Main-Generator ist kaputt. Hm. Das heißt, die werden jetzt irgendwie, die versuchen jetzt die sekundären Generatoren mit Aquaria zu füttern, dass dann haufenweise Energie raushaut. Wo ich mir dann auch denke, hallo, diese Generatoren sind nicht für diese Menge von Energie gedacht, weil sie halt selber wenig
und wahrscheinlich produzieren. Auch nicht für diese Art oder so.
Also ja, das kann man gegebenenfalls noch umrüsten, aber okay. Von wegen der Energieoutput ist viel zu groß, da schmoren doch alle Leitungen durch. Das bringt null.
Da muss wieder der Techniker kommen, aber das dauert.
Ja, wobei Sam O'Neill, vielleicht kann er ein bisschen MacGyver geben, der klebt das dann mit Duct Tape oder
genau.
So. Ja, also irgendwie so ein bisschen merkwürdig und ja, der Scientist fragt dann ein bisschen, also daran merkt man auch, dass das kein Jafar oder ist, sondern Goa'uld, man hört es auch an der Stimme. Na, er fragt auch hier, mein Lord, wir haben doch alles von Jonas Quinn gelernt, warum lassen wir ihn hier überhaupt am Leben? Ach, seine Physiologie könnte, ne, würde durchaus sich lohnen, da weiter mit zu experimentieren, er könnte immer noch useful sein. Und hier geht es in dieselbe Richtung wie Nierti. Nierti hat ja auch irgendwas Richtung, an ihm gefunden, aber das ist auch merkwürdig. Also das wird ja wirklich nie erklärt. Also was ist denn jetzt an Jonas Quinn, dem Kelovnana, irgendwie besonders? Ja, aber dann wären ja alle Kelovnana irgendwie interessant zum Studieren. Aber es geht wirklich speziell um Jonas der Quinn. Irgendwas
ist. Hat halt dieses fotografische Gedächtnis und das kennen die Goa'uld nicht, weil die Strunzen blöd sind. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein bisschen.
Also auch
weit hergeholt und wird nicht so erklärt. Das ist ein bisschen schade.
Wird auch nie erklärt.
Eigentlich
das kommt überhaupt nicht mehr. Ja, wir wechseln auf jeden Fall zu Daniel hinüber, der immer noch durchs Schiff schleicht.
Genau, wir befinden uns in einem anubischen Schiffskorridor. ASK. Daniel, genau, schleicht dort rum und öffnet eine Tür, kniet sich dann hin und überlegt sich so, also um theoretisch dann vielleicht Wachen zu erledigen, die da um die Ecke kommen könnten, ist aber sauber der Weg und er setzt diesen fort, schließt die Tür hinter sich und ist dann oberhalb von Jonas Zelle da ist so eine, klopft an die Balustrade da, die er suchte und flüstert hier, Jonas, bist du da? Und Jonas läuft dann in die Richtung, aus der seine Stimme vernimmt, Daniel, ja, alles okay? Ja, mir geht's gut, wo bist du? Sagt Jonas. Ja, aber er hört ja, wo er ist. Also, in einem Lagerraum ungefähr 20 Fuß von dir entfernt. Und Jonas klettert dann auf diese Bankseite an der Wand, da ist ja so eine Bank. Kannst du mich herausholen? Und Daniel meint, er würde daran arbeiten. Wir arbeiten an der nächsten Szene im Bunker von Kelowna. Stehen Jack und Sam zusammen, als Trelok und der Commander wieder auf sie zukommt. Und dann sind noch zwei weitere Leute. Ein Mann und eine Frau und Trelok Colonel O'Neill Major Carter. Hier darf ich vorstellen, die Leiter der terranischen und andarischen Friedensdelegation. Botschafter Sevarin und Botschafter Noah. Und ja, Colonel O'Neill und Major Carter sind hier die Abgesandten eines Planeten namens Erde. Und ja, Noah stellt fest, ja, die sehen nicht aus wie Aliens. Sam schaut dann Richtung Jack und der meint, das hören wir gern. Ja, hinter ihnen wird dann das Stargate aktiviert und Trelog, hier, das ist natürlich übrigens das Stargate und Severin fragt mal nach der Funktionsweise und ja, wollen wir doch mal schauen, sagt O'Neill und dann dreht sich dieses nämlich und das Wurmloch etabliert sich, man kennt es. Die beiden Botschafter sehen da recht schocküberrascht aus und Jack dreht sich dann mit dem Lächeln um. Etwa so. Oh, unglaublich, ja, nicht wahr? Dreht sich wieder zu Tirk. Er dreht sich um und so rum. Und Tirk kommt durch das Gate und Severin zu nur, das ist doch einer von diesen feindlichen Truppen. Und Sepp geht dann zu Tirk und O'Neill beruhigt da erstmal alle. Nee, hier, er ist einer von uns. Einer von uns. Jack folgt ihr und Tirk findet es dufte, euch beide wiederzusehen. Also ignoriert alle anderen im Raum. Und Carter sagt, dass man eben Nachricht von General Hammond erhalten habe und O'Neill, ja, bist du irre? Und Tirk, ich glaube, es ist unsere einzige Chance, O'Neill. Und Sam sieht zu Jack hoch und der atmet etwas entrüstet schwer aus. Dann wieder eine kleine Szene eben in Anubis Schiff in dem
Moment,
Lagerraum.
Moment, Sekunde. Ja. Hier noch zwei Anmerkungen. Nur wird gespielt von Glynn Davies. Glynnis Davies. Kennen wir schon, hat in Staffel 2, Episode 21 die junge Catherine Langford gespielt. Und Severin wird gespielt von Jan Boos, einmal 4400, einmal Wie die Besucher, einmal Supernatural, einmal The Flash, einmal Legends of Tomorrow und einmal Man in the High Castle.
Sehr schön. Genau, im Lagerraum weiß Daniel nicht, wie er es genau ausdrücken soll, aber Anubis Schiff hat... Also Anubis hat das Schiff zu deiner Heimatwelt gesteuert und da befinden wir uns auch direkt über der Hauptstadt von Kelowna und Jonas, ich weiß, er ist hinter dem Naquadria her und das ist meine Schuld, ohne mich hätte er nie davon erfahren und er soll sich doch keine Vorwürfe machen, meint Daniel. Und Tatsache ist, ich bin nur deswegen beim Stargate-Kommando, damit ich vielleicht eines Tages meinen Planeten vor den Gua'uld beschützen kann, aber stattdessen habe ich sie hergebracht. Und ja, finden wir schon einen Ausweg und Jonas so, das hoffe ich doch, meint Daniel. Also der Daniel, der sich kaum erinnern kann, muss jetzt hier den positiven Part einnehmen. Genau, danach geht's wieder weiter auf Kelowna im Bunker.
Genau, wir könnten ein bisschen was singen, da gibt's doch hier diesen Bunker.
Ach so, was ist es? Ist es Knaukator? Nee, weiß ich gar nicht.
Nee, das ist doch Walter Mörs, ist das nicht? Mit dem Bunker?
Das kann gut sein.
Irgendwie sowas. Ja, egal. Im Kommandobunker sagt O'Neill nochmal hier von wegen, wir können Gua'uld nicht trauen, hier seht ihr doch an uns. Und Tialk auch so hier von wegen, ich vertraue Baal nicht, aber ne, für den Moment sind seine Ziele dieselben als unsere, die unseren. Und ja, okay, na, so von wegen. Aber du übernimmst die Verhandlungen. Und Tiag dreht sich dann zu den Kelownanern um und sagt dann hier auch so, hier von wegen, hier, wir haben ein Agreement mit einem anderen System Lord namens Baal. Und wir würden ihm die Lokation dieser Welt geben. Und dann würde er mit der Flotte kommen und Anubis zerstören. Und nur so, also du willst, dass wir diesem anderen Gua'uld mehr vertrauen? Also du würdest einem anderen Gua'uld, also noch einen weiteren Gua'uld zu unserer Heimatwelt bringen?
Bringt sie doch alle her.
Ja, ja, genau.
Wenn wir schon einen da haben, kommen.
Ja, im Moment ist Anubis halt verletzbar und er hat nur ein Schiff und ist beschäftigt, aber er glaubt, dass seine Position unbekannt gegenüber den anderen System Lords ist. Ja, aber wenn Anubis zerstört wird, mischt sich dann Hel ein. Ja, woher wissen wir dann, dass Baal uns auch alleine lassen würde, also dann hinterher in Ruhe lassen würde? Ja, das ist Teil der Abmachung. Das ist also auch so.
Na, wenn es beglaubigt ist, dann ist es ja gültig.
Thomas. Ja, und Hale genau. sagt das auch, ne, so von wegen, also hier, wir können nicht mit Arunis verhandeln, weil man ihm nicht vertrauen kann, aber dem anderen Gewalt können wir vertrauen. Also das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, findet auch nur und ja, Tiaga, ja, eure Welt wird ne, direkt, wird doch aktuell bedroht und ja, wird die Bedrohung, wird nicht, also das ist auch so hoppifloppi, das ist totaler Schwachsinn. Ne, das, ach, das ist wirklich totaler Mist, ey. Und ja, ja, Imminent Threat, sagt Severin dann jetzt auch, ne, also von wegen, es ist aber nur Kelowna. Ne, da gibt es keine Alien-Chips, die über Terrania hängen. Und, hier, ne, hier von wegen, ja, mit so einem Kack muss ich mich hier rumschlagen. Naja, und hier versucht es dann auch nochmal. Hat einer von euch Leuten schon mal die Story von dem Dog und den Dancing Monkeys gehört? Das ist dieses Ding aus der letzten Folge. Das genau. Gleichnis. Es hat doch irgendwas damit zu tun. Also Getting Along, Dancing, Carter, Carter! Ach, mit allem Respekt, Mr. Ambassador, mischt sich dann auch Carter, übernimmt dann Carter. Hier, wenn Anubis nach mehr Naquadria sucht, dann wird er keine Grenzen akzeptieren. Er wird den ganzen Planeten in zwei reißen, wenn er dazu genötigt sich sieht. Und ja, bottom line, O'Neill dann wieder. Ich werde hier nichts, keinem Plan zustimmen, der nicht von der ganzen Welt hier abgesegnet worden ist, ne, from all parties. Und wir wechseln in ein Anubis-Schiff. Der Google Scientist tritt nochmal auf und sagt: Mein Lord, hast du hier mit dem Naquadria, bist du weitergekommen? Ja, ich glaube schon. Und Anubis, ja, dann bitte Weapons Array. Und das möchte ich sofort getestet wissen. Und ja, warum brauchen wir ein Ziel? Ja, Anubis dann. Ist doch ganz toll. Wir haben eine tolle Stadt unter uns. Und der Scientist sagt dann, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, die Destructive Powers dieser Waffe, ja, Blast Radius, könnte eines einzigen Schusses, könnte die ganze Stadt platt machen. Und ja, dann würde ich dir gratulieren. Also, Anubis ist alles egal. Hauptsache, Boom, Bang, Feuerwerk im Command-Bunker geht es weiter.
Dort geht Sam ein paar Gänge entlang. Bitte nicht mit Korridoren verwechseln, das passiert uns manchmal. Und ja, fragt eben, hast du Jonas gefunden? Und Daniel, ja, aber ich komme ja nicht weiter mit diesem Zellen-Kraftfeld-Problem. Du musst deine Möglichkeit finden, die Energiezufuhr zu unterbrechen. Und Daniel, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Keine Ahnung, aber wir haben nur ein paar Stunden Zeit, um das rauszufinden. Ja, was passiert dann? Ja, dann trifft Baals Flotte ein. Rosige Aussichten. Wir springen wieder in den Lagerraum zurück. Anubis Schiff. Daniel schaut mal auf die Uhr und stellt fest, dass in 15 Minuten diese Isotopentarnung nachlässt. Und dann bin ich halt sichtbar, sagt er. Ja, was soll's? Ich melde mich später nochmal. Ich bekomme hier gerade Besuch und dann hören wir so schwere Jafar-Wachenschritte und Daniel versteckt sich hinter Kisten und Jafar meint, Kelnor Scholl, Jafar. Ich hätte was, keine Ahnung, was anderes gesagt. Dann wird das Licht angeschaltet. Reltak, also nicht Real Talk, sondern Reltak. Kel, Shek, Anfar, Telnor, Morglan, Rall. Leute, ist das kompliziert. Dann doch lieber klingonisch oder so. Zwei weitere Jaffa tragen dann Kisten nach draußen und dann bleibt der Anführer plötzlich stehen, nimmt da irgendwas wahr oder keine Ahnung und Jaffa, sagt er. Und die beiden anderen stellen die Kiste ab, kommen dann mit gezogener Waffe zurück.
Der scheint irgendwie Sinnestrübung zu haben, weil Daniel hat kein einziges Geräusch gemacht. Nix.
Er atmet auch nicht, bewegt sich nicht. Er hat da irgendwie geskillt auf Wahrnehmung, keine Ahnung.
Verborgenes Entdecken.
oder so, genau.
Natural 20.
Genau, auf der anubischen Schiffsbrücke Herak und der GW, der Geult-Wissenschaftler, hier steht einfach immer GW, stehen da an der Steuerung und der Wissenschaftler meint, dass die Naquadria-Generatoren sind vernetzt und man sei jetzt bereit und Anubis befiehlt, die Waffe zu laden und dann geht dieser Wissenschaftler an die Steuerung und da ist eine blaue Kugel und da legt er seine Hand drauf. Gefühlt kennen wir immer diese rote Kugel vom...
Genau, sie leuchtet blau.
Ja, genau, aber hier leuchtet sie wirklich diesmal blau. Also was völlig Neues. Miniszene im Lagerraum. Die Jafar haben da Daniel nicht gefunden. Einer der Jafar geht dann auf diese Kiste zu, wohinter er sich verbirgt. Dann springen wir wieder auf Anubis Schiff und diese Steuerung leuchtet auf und Gebieter, sagt er, der Generator ist überlastet. Test abbrechen. Ich kann die Überhitzung nicht reduzieren. Von außen sehen wir dann plötzlich eine Explosion, die von Anubis Schiff ausgeht und das erschüttert das Schiff auch. Also ein bisschen was von der vorherigen Folge, wo er auch ein bisschen was erschüttert wurde. Und wir springen wieder in den Lagerraum. Daniel ist da weiter geduckt hinter diesen Kisten und dann spürt er auch diese Erschütterung. Eine Erschütterung der Macht. Und der Jaffa, Jaffa, Kree! Und dann haben die drei wohl einen im Tee, den sie verschwinden. Und ja, nochmal Glück gehabt sozusagen für Daniel. Dann noch eine kurze Miniszene in Jonas Zelle, der dann auch zu Boden fällt aufgrund des ruckartigen Wackelns.
Und werft den Burschen zu Boden.
Zu Boden. Und das Energieschild, das beginnt auch zu flackern. Also möglicherweise gibt es da bald Optionen, da rauszukommen. Ja, im Lagerraum. Daniel kommt jetzt auch aus dem Versteck raus, also und rennt zur Tür. Ja, und dann noch eine Miniszene auf der Brücke. Und der Wissenschaftler, was? Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich habe doch die Instabilität kompensiert. Und Anubis dann zu Herak, töte ihn. Und dann wird dies auch so gehandhabt. Ohne mit der Wimper zu zucken, wird eben der Wissenschaftler von Herak erschossen. Und ja, also bei den Jafar oder Go'uld, wie auch immer, da möchte ich wirklich nicht Wissenschaftler oder Techniker sein. Sobald da was nicht funktioniert, bist du raus oder tot. Ich weiß nicht, ist es bei den Klingonen auch ganz so hart? Wahrscheinlich fast, oder? Aber, ja.
Da verlierst du nur dein Gesicht, da musst du niemanden unbedingt töten. Oder kannst du auch mit seiner Schande leben lassen.
Okay, da hast recht. Dann lieber in Schande leben, als hier bei den Go'uld Wissenschaftler zu sein. Ja.
Ja, wobei, das heißt doch immer, lieber aufrecht sterben, das, als nie so, leben. Oder
ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall kein so wissenschaftserfreuter Ort. Wir springen an einen anderen unerfreulichen Ort in Jonas Zelle.
Genau, Daniel kommt da an und ruft dann auch Jonas, ja, was gibt's denn, was ist denn passiert? Keine Ahnung, ja, es war aber jetzt, egal was es war, ne, es scheint irgendwie, also man sieht das Energiefeld flackern, so von wegen nicht genug Power geben, um das Forcefield aufrechtzuerhalten. Jonas packt das Forcefield dann an, um das zu beweisen und kriegt direkt einen gewischt und zuckt dann zurück, aber geht's dir gut, ja, oh, das tat weh, das wäre so ein typischer, eigentlich so ein typischer O'Neill-Move. Und, ja, was macht der Arm hier? Ach, der ist ein bisschen taub, aber ich glaube, ich kann es schaffen. Und Daniel sagt auch, ja, besser wäre das, ne, so von wegen, wenn wir nicht schnell weg sind, dann werden wir alle nur noch Staub sein. Und okay, Jonas springt dann durch das Kraftfeld, was in dem Moment aber ein Glück ausgeht und ja, mit Hochkaufen von Daniel. Das war aber jetzt echt, also mal ganz ernsthaft, also das war wirklich dämlicher Plan. Also ja, ne, davon auszugehen, dass das Kraftfeld nicht so ganz, ne, aber dann fast, dass er ankriegt, total ein Gewicht. Mal ganz ernsthaft, wenn das Ding, also ne, man könnte warten, bis das Kraftfeld ganz weg ist, weil selbst wenn es flackert, also wenn es mittendrin wieder angeht, dann wirst du einfach mal halbiert. Dann bist du nur noch ein halber Jonas. Das ist also, das war wirklich dumm.
Dann wäre er John oder Joe und der einer wäre nass. Nee,
ja, Joe und nass.
Ja.
Zwei Hälften. Also das war total doof. Also da hätte man warten müssen, bis das Kraftfeld ausgeht. Also dieses, ich spring mal durchs gerade flackernde Kraftfeld. Also das hätte dich wirklich einfach nur kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Man ist halt auch begeistert. Und ja, machen wir nun. Ja, okay, Daniel sagt, hier lang, bist du dir sicher? Und nee, okay. Man macht sich trotzdem auf die Socken. Im heimischen Gate-Room geht's weiter. Hammond befiehlt, will einen Report haben. Und Daniel berichtet dann, ja, über Radio. Wir sind in Position, die Kulowinaner wollen hier additional Troops und Waffen haben, um mit den Jafar zu dealen können, also um die auszuschalten. Und ja, nee, das können wir jetzt nicht tun. Nicht ohne das Pentagon Approval. Und ja, O'Neill hat aber direkt eine Idee. Ja, Sir, ich dachte so an SG-15 und 11, so als Technical Advisors. Wobei das jetzt auch Quark ist, ne? Also, dass man sich da irgendwie drauf beruft. Also, dass man den Kelovnanern jetzt ohne Pentagon Approval keine Weapons und, ja, also Troops, Truppen ist ja eigentlich was anderes. Also, diese SG-Teams, das sind 4 Leute.
Achso. Es hat mich ein bisschen und so an CIA oder Sowjetzeiten erinnert, wo dann irgendwie, da war gar nicht in irgendwie Nicaragua oder wo war gar nicht US-Militär, sondern es waren nur 750 CIA-Mitarbeiter oder so.
Ja.
Dem Motto.
Also vor allen Dingen ist das auch affig, dass Hammond da irgendwie ein Okay vom Pentagon bräuchte, um SG-Teams ausschicken zu könnten. Also,
gibt es da so eine Begrenzung? Ab 3 Teams brauche ich es okay von.
Ich habe keine Ahnung.
Kann ja sein, aber hören wir zum ersten Mal. Eigentlich
kann also, Technical Advisors sollen es ja auf jeden Fall dann sein. Und ja, hier, was ist denn, wenn Baal nicht auftaucht? Da könnte ich sagen, ja, screwy. Ja, aber wir haben diese ganzen Leute hier in diese ganze Kacke reingeredet. Na, dann könnten wir sie auch jetzt irgendwie wenigstens unterstützen. Wobei, nein, die haben die überhaupt nicht irgendwo reingeredet. Ja, also das Einzige, was das SG-Team gemacht hat, ist ja, also eigentlich hat das SG-Team ja gar nichts gemacht. Also von wegen, die Kell of Nana sind hingegangen, haben gesagt, hey, hier könnt ihr uns nicht helfen.
Jeez, also, es sieht von ja denen jetzt aus, ja.
Es ist überhaupt nichts
passiert. Aber wir passiert. Mögen nicht also, wie die helfen.
Also, na, das und jeder dann sagt, hey, wir sind da irgendwie schuld dran. Nein. Nein, so gar nicht. Also, wenn haben jetzt Jonas und man hat an Bord des Schiffes, nee, Quatsch, die geholt haben selber verkackt, dass der Generator in die Luft geflogen ist. Ne? Also, eigentlich hat niemand irgendwas getan, was es rechtfertigt, dass man da irgendwie aus Schuldgefühlen heraus hilft. Und ja, dann sagt er, ja, okay, ja, Teams können zusammengestellt werden und hier bestätigt. Und im Kommandobunker geht es weiter. Carter erzählt dann, ja, Anubis hätte tolle Schilde, ne? Aber laut unseren Geheimdiensten, unsere Geheimdienstinformationen, in der Atmosphäre nur 40% effektiv, ne? So von wegen, wenn Baal jetzt angreift, würde Anubis vulnerable sein. Ne?
Das wird irgendwie als Fehler angesehen. Genau. Weil Anubis Flaggschiff hat zwar überlegen Schilde, doch innerhalb der Atmosphäre eines Planeten beträgt die Stärke laut den Tok'ra weniger als 40%. Doch sie erklärt nicht, worauf sich die Prozentangabe bezieht und wieso das so ist. In keiner anderen Episode wird das jemals thematisiert, dieses Phänomen.
Ja, aber warum ist das jetzt ein Fehler?
Weil also, es nicht erklärt
wird. Wir wissen da keine Ja, weil es also, nicht erklärt.
Ja, aber das haben wir oft, ja. Das,
vieles nicht ja, erklärt. Genau. Das kann trotzdem so sein.
Es könnte sein,
ja. Ist ja auch egal. Scheinbar haben die aber auf jeden Fall nicht mitgekriegt, dass da irgendwie da an Bord Explosionen stattfinden. Sonst wüsste man, dass die Schilde gar nicht mehr vorhanden sein könnten. Also eigentlich ist ja der letzte Generator jetzt gerade durchgeflogen. Der Backup-Generator, ne, Bums. Der Main-Generator ist doch eh schon kaputt gewesen. Also eigentlich hätten die jetzt gar keine Schilde mehr. Das hat man da unten aber jetzt nicht so mitgekriegt. Und ja, aber was man auf jeden Fall mitgekriegt hat, weil Draylock sich dann einmischt, wir haben gerade einen Report gekriegt, Anubis-Leute durchsuchen das Museum der Antiquitäten, der Antiquities, und wieso machen sie denn das? Erkundigt sich Carter, was aber irgendwie merkwürdig ist, weil sie ja auf die Idee kommen, dann kam, dass sie...
Im Deutschen haben sie das übrigens vergeigt in der Übersetzung. Museum of Antiquities wird mit Museum der Antike übersetzt. Das ist ein bisschen schlecht.
Ah, geil.
Ja, also das, da haben sie wirklich mal ungünstig, aber gut. Ja.
Ja. Aber Carter hat scheinbar selber vergessen, was sie vermutet hat, weil sie fragt nämlich, why would they do that? Hallo, sie suchen laut deiner Aussage das Gate.
Ja, was interessiert jetzt, sie ihr Geschwätz von gestern?
Das muss, jetzt ist Hale dann in der Rolle von Carter. Vielleicht haben die auch einfach nur irgendwie der Schreiberling dann irgendwie in der Zeile verrutscht und eigentlich ist
Carter. Das ist Carter, teilweise möglich, ja.
Ja, also Hale, der dann sagt, so wie hier, warum, also das würde eher Sinn machen. Hale, der dann fragen würde, why would they do that? Und Carter wieder, they may still be looking for the Stargate. Nee, as you said, das passt ja dann auch nicht. Also ist auch irgendwie, also Carter hat's vergessen, Draylock muss, Hale muss ihn nochmal dran erinnern und, ja, Carter, ach ja, nee, pff, keine Ahnung, Anubis wird schon wissen, dass das nicht in einem Public Space sein würde. Warum? Also, wieso hätte man es jetzt verschickt? Also, es ist, was ist denn in diesem Museum? Ja, nichts. Die ganze Ausstellung ist eingelagert worden, als der Krieg begann. Und was war in dieser Ausstellung? Ja, Minor Trinkets von dem Urgold, Dicksides, Pottery, Statues. Aber hier irgendwie Tablets, also Carter vermutet hier irgendwie so ein antiker Tablet. Aber mal ganz ernsthaft, warum sollte jetzt Anubis danach irgendwelche antiker Tablets suchen? Das macht auch wenig Sinn. Ja, Classified Top Secret, das wurde an die Wissenschaftlern des Naquadria Projects gegeben. Und ich hätte gerne eine Liste der ganzen Sachen, die das da gab. Und ja, Anubis sucht nach irgendwas. Ich möchte wissen, was das ist. Ja, und Man redet nicht nur von Anubis, wir springen jetzt auch zurück auf sein Schiff.
Daniel und Jonas suchen da weiter einen Weg irgendwie raus aus dem Schiff und ja, hier der Frachtraum müsste irgendwie nächste Gang sein. Wie geht's in deinem Arm? Fragt Daniel und immerhin kann er Jonas schon wieder seine Finger bewegen, meint er. Und ja, dann ist wieder so ein schepperndes Geräusch und Jafar nähern sich wohl. Beide verstecken sich hinter einer Biegung und ja, die Jafar gehen da vorbei. Ja, verdammt, all die Jafar sind gerade in den Frachtraum gegangen, meint Daniel. Sie laufen den Weg wieder zurück, den sie gekommen sind. Und das tun wir nämlich auch, denn wir springen in den kelovnanischen Bunker, wo jetzt auch die angekündigten weiteren SG-Teams ankommen in Form von SG 15 und 11. Ja, der Commander geht da verärgert zu Jack und den anderen, die da auf dem, um den Tisch sitzen, wo der Lageplan ist. Und hier, 8 Männer? Das ist alles, was du mitgebracht hast? Und O'Neill natürlich, 8 gute Männer. Und der Commander, es befinden sich über 1000 Alien-Soldaten in der Stadt und die Waffensysteme sind stärker als alles, was unsere Truppen zu bieten haben hier, ne? Haben wir doch gar keine Chance. Und O'Neill sieht es anders, er meint nämlich, dass das Hauptproblem des Anubis-Schiff eben sei, sobald das zerstört ist, können wir uns um die Jafar kümmern. Und Sam kommt dann aus dem Background und ja, weiß warum oder glaubt zu wissen, warum Anubis hier noch nicht weg ist und ja, legt dann eine Liste mit den Ausstellungsstücken auf den Tisch und er sei wohl auf einer Kristallsuche und die Archäologen fanden es nämlich so einen Kristall bei den Go'uld-Artefakten, aber sie wussten nicht, was es war und ja, für sie war es halt ein Deko-Objekt eher und wanderte in eine Museumsvitrine wohl. Ja, der Commander versteht nicht ganz, was das denn jetzt bedeutet und Carter führt aus, dass eben die Go'uld-Kristalle zur Informationsspeicherung verwenden. Das heißt, die machen dann auch in ihren Kaffee immer diese Kristallzucker. Wie heißt denn das? Candace. Die machen, ja, genau.
Candace. Aber Zucker ist eh Kristall.
Stimmt, aber das sieht noch kristalliger aus. Also, schreibt es euch auf, Candace-Zucker in den Kaffee. Oh, das klingt irgendwie eklig. Egal. Lasst es euch schmecken.
Candace ist durchaus nom-nom.
Aber im Zucker, sag ich schon, im Kaffee.
Also im Kaffee, ja, keine Ahnung. Da habe ich es noch nicht auch so. Im Tee ist das
völlig. Genau, probiert es aus. Und wenn ihr überlebt habt, könnt ihr uns ja gerne anschreiben. Ja, auf eigene Gefahr natürlich. Ja, was überhaupt für Infos, was wird da gespeichert, fragt Treelog. Und ja, Carter. Wir wissen durch die Tafeln, dass die Go'uld eben den Planeten damals besetzt hielten und die hätten da wohl mit einer Quadriga experimentiert, aber da gab es wohl keine Erkenntnisse und keine Laboraufzeichnungen oder Testergebnisse. Ja, und was ist jetzt hier alles auf dem Kristall, fragt der Commander mal. Und Carter meint nur, das ergebe durchaus Sinn. Ihr habt nicht gewusst, was der Kristall bedeutet. Ihr habt es nie dem Naquadria-Projekt zugerechnet. Deswegen hat Jonas auch nie davon erfahren. Ja, Sir, wenn Anubis dieses Kristall findet, könnte er das seinem System anpassen und es mit dem Naquadria antreiben. Und hier schon klar und zu dem Commander und Trilog dann, ja, wo ist denn das jetzt? Und der Commander sagt, das ist hier in ein Lagerhaus gebracht worden, damit es nicht beschädigt werden kann. Und sie ist da auch bereit, alle dahin zu führen. Und der Commander, ja, warte, wenn es wichtig sein soll, dann schicke ich doch hier einen Einsatztrupp los, um das Gebäude zu sichern. Und O'Neill findet das nicht so duft, denn er würde zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken. Und Carter meint, sie macht das schon, und denn sie weiß ja, wonach sie suchen muss. Und O'Neill, na gut, Tirk soll euch begleiten. Und Trelok und Sam verschwinden und Jack sieht zum Commander, der dann auch mit denen zu gehen scheint. Ja, und wir springen wieder rüber auf Anubis Schiff dann.
Ja, ist ein bisschen interessant, dass sie jetzt immer noch nach irgendwas suchen, weil sie hatten ja angefangen zu suchen, bevor der Wissenschaftler eigentlich schon erfolgreich wird. Also ich hätte verstanden, hätte der Wissenschaftler die ausgeschickt und hätte gesagt so von wegen, hey, hier, such mal danach, vielleicht gibt's irgendwelche Unterlagen zu dem Naquadria, ne, von wegen, ich will ja diese Instabilität überkommen, ne, von wegen, vielleicht gibt es da noch irgendwelche. Wenn's von ihm ausgegangen wäre. Ja, ne, genau, ne, so von wegen, aber er war sich ja sicher, dass er schon gemacht hat. Also warum die jetzt da irgendwie weitersuchen, ergibt sich mir jetzt irgendwie so nicht. Also von Jonas haben sie die Informationen ja zu diesen Kristallen ja auch nicht, ne? Vermutlich wird das wirklich irgendwie aufgrund des Wissenschaftlers oder sie haben Tablets gefunden, wo dann draufsteht, so von wegen, hey, da gibt es Untersuchungen. Oder man hat sich das einfach nur gedacht. Ne? Also der Go'uld hat da am Naquadria gearbeitet, der wird ja irgendwelche Unterlagen vielleicht haben. Ne? Das kann natürlich durchaus alles sein. Ja, Hallway. Kein heimischer Korridor. ein Hallway. Die Truppen kommen näher, stellt Jonas fest und scheinbar sind die ewig, also wir haben das ja von wegen, in der letzten Szene hatte Daniel gesagt, ja, das geht ja in 9 Minuten los, also scheinbar ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Er sagt dann jetzt, oh, 1 Minute, dann ist das Ding zu Ende. Wobei das auch geil ist, dass sie wirklich glauben, dass das so auf die Minute genau aufhört. Ne?
Das ich wollte gerade sagen, ist es wirklich so?
Ja. Na, ist auf dem Weg, ja, weißt du, ach, der Planet, auf dem er mich gefunden hat, der war so nett. Simple life, es war ruhig. Und, ach, so auf dem Weg, ja, es macht doch hier Spaß. Und Daniel, ja, okay. Ja, wenn wir hier rauskommen, ja, okay, du kannst das Büro behalten. Nee, ich war jetzt irgendwie über SG1 am Reden. Und ja, du hast das irgendwie aus Guild gemacht, ne? So von wegen, what would happen to me? Und du könntest das jetzt irgendwie wieder gut machen, dachtest du dabei, wenn du meine Arbeit beendest und so. Ja, ich mag schon den Job. Und ach ja, hier, wer wird da schon drüber argumentieren, sagt Daniel, ne, mein lousy hours, constant peril. Und ja, aber auf der anderen Seite sagt Jonas, er sieht halt die guten Sachen. You get to travel a lot. Und, ja. Ja, ich glaube halt wirklich, dass O'Neill nicht so wirklich von mir begeistert ist. Der mag mich nicht um sich haben. Nee, das ist aber nicht das, was er mir erzählt hat. Ne? Er sagte mir, dass er ist ein guter Mann. Wirklich? Das hat er gesagt. Ja, und ja, okay. Aber jetzt, wo du zurück bist und ja, komm, lass uns erstmal jetzt wirklich hier rauskommen. Und Ringe schlägt dann Jonas vor und ja, aber wohin sollen wir denn
Ringe? Bahnt sich hier eine Hochzeit an?
Ja. Ja. Wir haben noch irgendwie, sagt dann Jonas, wir haben da unten eine Ringplattform gefunden, also das Stargate auch entdeckt haben. Und ja, das ist jetzt 2000 Jahre lang nicht benutzt worden und ja, mal gucken, ob es immer noch funktioniert. Wobei auch interessant, jetzt haben sie 2000. Beim letzten Mal war das da irgendwie so, die Geschichte ging ja irgendwie nur ein paar Generationen zurück. Jetzt sind schon 2000 Jahre, dass der Guo nicht mehr da ist.
Das ist wie in Star Trek mit diesen Sternzeiten. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, das haut nie hin in keiner Folge, in keiner Serie mit diesen Sternzeiten.
Genau. Aber Sternzeichen ist auch gut.
So ja. Reden,
genau. Sternzeichen Skorpion im Warenhaus. Genau. Carter ist da angekommen mit einem kleinen Trupp und er stellt fest, dass sie wohl als Erste da angekommen sind und suchen jetzt das ganze Ding durch, öffnen Kisten und hast du nicht gesehen. Beim Ringtransporter kommen wir jetzt an, oben auf Anubis Schiff. Daniel und Jonas wollen runter und ja, dann lässt auf jeden Fall plötzlich das Isotop nach. Man hört eine Stimme über Lautsprecher, Jaffa Krill, 2 unauthorized personnel detected on sensors approaching your sector. Also da scheinen irgendwelche Jaffa zu sein. Man öffnet eine Tür und settet die beiden Wächter nieder, die den Ringtransporter bewachen. Und im Warenhaus beschwert sich Carter, dass das hier hoffnungslos ist. Das muss doch irgendwo sein. Aber dann hat Tialk einen Kristall gefunden. Bingo! Leider, leider, leider war das wohl eine Falle oder man wollte die Menschen irgendwie die Arbeit machen sein oder sie waren so vertieft und haben das nicht mitgekriegt, weil plötzlich werden sie umzingelt von Jaffa, also wirklich von allen Seiten. Da ist kein Entkommen und Herak ist auch dabei und brüllt noch ein paar Kommandos und ja, im Ringtransporter weiß man auch nicht so unbedingt weiter, ne, wo man denn rauskommen würde. Jonas bestätigt auch so, hat keinerlei Ahnung. Und im Warenhaus kommt es jetzt zum Showdown.
Tialk
und. Also im Warenhaus, natürlich im Lagerhaus. Das ist
ja
Warehouse.
Ja, aber ich dachte auch die ganze Zeit.
Nächste, andere nächste Etage, gesehen. Unterwäsche genau. Und so.
Genau. ja, Tialk und Sam wurden entwaffnet und die Jaffa da führen sie zum Anführer, der da seine Hand ausstreckt und Gal'Aquel, also möchte tolles Wasser. Haben, weiß ich nicht.
Sam will. Nein, 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 das ist der Name. Ghul, weißt du, das ist wie bei Star Trek.
Ghul-Aquell. Ghul-Aquell. Also fügt bitte das Stargate-Wiki hinzu, ihr habt es hier gehört. Star Trek, beiden Wikis, ist ja egal. Doppelt hält besser. Sam will dann irgendwie zögernd das Ding überreichen und plötzlich erscheint hinter ihnen ein Licht. Und es ist der Ringtransporter. Kisten, die auf den Transportringen standen, werden da durch die Luft geschleudert und einige Jaffa überrascht ist, dass sie da zu Boden gehen, weil sie zu nah da dran sind oder so. Fand ich ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Als Daniel und Jonas dann die Jaffa sehen, beginnen sie sofort drauf los zu ballern. Sam schmeißt die Trelok will ich immer sagen, aber es ist ja eine andere Trelok auf den Boden, um sie da zu schützen und Sie schaffen es dann, alle Jaffa-Wachen auszuschalten. Und das ist doch ein super Timing, denn Daniel und Jonas gehen dann zu Sam und Trilog sieht sehr überrascht aus. Und besonders ist sie überrascht, dass der Jonas hier in Erscheinung tritt. Und Carter findet, es ist ein dufte Timing. Und Daniel bedankt sich und Trilog, Jonas, gewinnen. Und der sagt dann Botschafter, aber es ist ja eine Botschafterin. Und Daniel, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Und Carter, ja, in dem einen Lagerhaus, ne? Hier werden alle Gur'uld-Artefakte gelagert, inklusive der Ringplattform. Wobei, wird die Ringplattform gelagert? Die ist da ja nur zufällig, oder? Oder wurde die dahin bewegt?
Das ja, die wurde da wohl hinbewegt.
Echt? Okay.
Aber guck mal, es ist doch ein Warenhaus. Das ist auf wegen auf der Etage sind die Gur'uld-Artefakte genau, inklusive genau. Ringtransporter.
Genau, ja. Und ja, und eines Kristalls, meint Jonas. Lass uns doch hier verschwinden, sagt Daniel. Hier könnten noch mehr Jaffa unterwegs sein und dann wird sich aus dem Staub gemacht. Das tun wir auch, denn wir springen wieder hinunter in den kelovnanischen Bunker. Da ist ein Sergeant, der via Funk an Jack berichtet, dass eben der Hauptplatz gesichert sei. Major Robbins Einheiten sind da auf der anderen Seite in Stellung gegangen und Uni findet das dufte, alles klar hier, ne, ruhig verhalten, Uni, Ende. Ja, dann geht Jack auf die Neuankömmlinge zu und Carter meint Colonel und ja, wie haben sie denn da die jetzt gefunden? Ja, sie sind in einem Lagerhaus gelandet. Oh, gut, und wo ist denn jetzt das Teil? Und Sam gibt Jack dann den Kristall. Ja, der Kommandanten da kommt dann auch zu ihnen und meint erstmal so, ja, nö, den nehme ich jetzt an mich. Ich glaube, es ist bei uns besser aufgehoben, sagt Carter. Und der Commander, ja, ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Ja, hinter ihm kommen dann Jaffa-Wachen um die Ecke und es, ja, einfach die Lagerhausszene jetzt mal im Bunker.
Ja, aber sozusagen. Hier ist nämlich ein Fehler, der ist mir selber aufgefallen, der stand nicht bei der IMDb. Ist dir was an den Jaffa aufgefallen?
Haben die das falsche Abzeichen oder Wappen?
Kann Nein. Sein? Nee? Es sind dieselben Jaffa, die man gerade im Lagerhaus niedergemacht hat.
Die haben
der farbige Dinge? Darsteller, okay. Der den vorhin den Kristall abnehmen wollte, ist nämlich genau der Anführer, der im ersten Moment da reinkommt. Das sind genau dieselben Jaffa wie in der Szene davor.
Ah, jetzt aber ungünstig. Ja. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ja, Jaffa, nee, hätte ich wahrscheinlich mal Pause drücken sollen. Nee, krass. Okay, das ist krass. interessant, ja. Und Uni findet es auch. So, was soll denn das jetzt? Ja, und der Commander hat wohl ein separates Arrangement getroffen. Dann kommt Herak auch mit den beiden anderen Botschaftern als Geiseln um die Ecke und meint, nimm deine Waffe runter, Colonel O'Neill, oder sehe mich gezwungen, diese Leute umzubringen. Was ein witziger Satz ist, weil Colonel O'Neill die Waffe nicht nach oben gehalten hat, sondern auch schon so runter. Ist ja egal, wahrscheinlich meint er, leg sie weg, aber kann sich
genau, verlieren. Put down your weapons.
Und Sam und Jack tun dem auch praktisch, also tun das zu Genüge und genau wie Tielk und alle. Ja, der Commander geht auf sie zu, streckt seine Hand aus und das Kristall. Und sagt man das Kristall? Kann man der Kristall sagen? Das
ja, es ist der Kristall.
Weil im Deutschen sagen die irgendwie das Kristall und da war ich mir dann unsicher. Also ein bisschen komisch, ja. Sim gibt dann den her und die meint, du bist ein Idiot, weißt du das? Und der Commander, ja, im Austausch dafür hat Anubis sich bereit erklärt, das kelovnanische Territorium nicht anzurühren. Ja, ich, also für Commander hat er ziemlich wenig Weitblick. Ich weiß nicht, wie. Hat nie da keinen besseren? Okay. Muss jeder selber wissen, ne? Ja, das bestätigt nur doch meine Vermutung, sagt Uni nur trocken. Und ja, er weiß, dass unsere Quadria-Vorräte erschöpft sind. Aber ich glaube, er könnte da eine Mine auf teratransischen Territorium finden. Und Severin ist eine Lüge.
Genau, ist es auch, weil wir ja festgestellt haben, es gibt keine Nocadrina-Minen.
Alles Fake News hier, genau. Und ja, Commander meinte ja, einer eurer Wissenschaftler ist ein kelovnanischer Spion. Wir wissen, dass ihr versucht habt, eine eigene Bombe zu entwickeln. Und ja, Severin, ja, aber wir hatten da keinen Naquadria abgebaut. Wir haben es von den Andarin, heißen die jetzt auf einmal anders? Andarinern gestohlen.
Das sind Andorianer.
Danke, Andorianer, die mit Andarinen. Andorianer essen Mandarinen auf Andoria. So, sag das bitte zehnmal hintereinander. Ja, und nur dann was? Und sie gibt ihm dann so eine Bam, klatschende Ohrfeige. Und Jonas, seht ihr denn nicht, was hier passiert? Ihr spielt euch gegeneinander aus. Wobei müsste es nicht heißen, sie spielen euch gegeneinander aus?
Im Englischen heißt es, he is using you against each other, aber wer ist denn he? Die zerfleischen sich ja selber gegenseitig. Ja,
okay, aber indirekt Herak an, schrägstrich Anubis und Herak, hört auf! Und Jonas, ja, aber ihr könnt euch hier das doch nicht leisten zu streiten. Der ganze Planet ist das Ziel, nicht nur Kelofna oder Terranier. Ihr müsst endlich zusammenhalten und ich sagte, hört auf! Und er schlägt dann Jonas nieder und Tirak will da zu ihm, aber blickt in eine Stabwaffe sozusagen. Und ja, ihr müsst euch vertrauen, sonst werden sie euch zu Sklaven machen. Und O'Neill, geigenhumorig, wie immer, ja, nur mit viel Glück. Da fehlt noch so ein Zeigefinger von ihm irgendwie. Herak dann zu dem Commander, das Kristall, also ja, grammatikalisch fragwürdig, die ja, Jaffa-Truppen ergibt es dann Herak und der bedankt sich. Geht zu Jack und bleibt dann vor dem direkt stehen, dreht sich um und richtet seine Waffe auf den Commander und der guckt ein bisschen sparsam und feuert die Waffe ab. Und Herak, ja, und was den Rest von euch angeht, ihr werdet alle öffentlich hingerichtet als Warnung für alle, die sich ihrem Gott widersetzen sollten. Und O'Neill hat was dagegen, also nicht gegen das Hinrichten, das, ne, das ist ja passiert halt mal, aber muss es denn wirklich unbedingt öffentlich sein? Also, ja, super Satz. Herak hält dann den Kopf seiner Stabwaffe direkt auf Jacks Gesicht und aktiviert sie und ich könnte dich auch gleich töten. Jack schiebt dann die Waffe mit den Fingern ein bisschen so beiseite. Dann lieber öffentlich. Ja, und Hera dann Jafar und dann werden alle abgeführt und wir werden auch abgeführt und zwar in die unendlichen Weiten des Weltraums, wo was eintrifft, Thomas?
Wir sehen mehrere Mutterschiffe, die aus dem Hyperspace droppen und dann wird, ja, wird das anubische Mutterschiff bombardiert, was wiederum immer noch Kelofna attackiert. Es gibt Schockwellen, die selbst im Bunker zu spüren sind. Und ja, ne, da wackelt dann alles. O'Neill, Carter, Tiak, Daniel und Jonas legen sich dann mit den Jafar an. Firefight, ein bisschen Ballaballa. Wir sehen, wie Baal auf dem Screen von Anubis Schiff auftaucht und sagt, ja, your ship is at my mercy, your defeated, surrender now. Also interessanterweise, wir sehen halt das Bombardement, was immer noch auf Schilde trifft. Eigentlich ist jetzt der zweite, ist auch der Ersatzgenerator. Also eigentlich müsste das Ding direkt abstürzen. Es hat nämlich keine Energie mehr. Ja. Keine Anubis Ahnung.
Selbst hat seinen Schildmantel da keine Ahnung. Ja.
Ja, wir sehen aber, dass Anubis in dem Moment schon die Chance genutzt hat, weil Baal redet nämlich mit einem leeren Raum. Da sitzt keiner mehr, da ist niemand mehr. Wir sehen auch direkt in der nächsten Szene, wie das Mutterschiff auseinanderbricht und da eine fliegende Untertasse rausschießt, also ein Escape-Vessel haben wir auch noch nicht gesehen in der Form, also so ein, wirklich so ein Untertassending.
Ich glaube, sehen wir das auch jemals wieder, dieses runde Teil da? Nee, oder? Nee,
keine Ahnung.
Ich glaube nicht, ja.
Keine Ahnung. Vielleicht ist das der Deckel von der Megawaffe, weißt du, der oben drauf ist. Ist
ach so, ja. Schraubt mal das Ding ab, ja.
Das ist die Untertassensektion, die sind wir bei Star Trek.
Ach, sehr gut.
Im Command-Bunker versucht, ist Daniel da, liegt am Boden und versucht den Kristall zu erreichen, der über dem Flur geschlittert ist und ja, einer der Jaffa zielt auf ihn, Jonas schmeißt sich dazwischen, Jonas wird getroffen, ist aber nur an der Seite, geht dann auch zu Boden und Carter schreit noch und Daniel bedankt sich, ne? Ich danke dir, aber Jaffa wird jetzt niedergemacht, Mann, sagt Jonas aber hier, ne. Call it even, ne? Immerhin hat er ihn da rausgeholt. Im heimischen Gate Room geht es dann jetzt auch zu Ende. Wir haben etwas hochgescrollt und müssen jetzt noch etwas runterscrollen. So. Jonas kommt rein, er hat den Arm in der Schlinge. Interessanterweise, er wurde in die Seite getroffen, jetzt hat er den Arm in der Schlinge. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Wir sehen dort unten im SGC-Raum, weißt du, ja, irgendwie so eine. Ja, ein Ehrenspalier, da stehen auf jeden Fall viele Leutchen drum und ja, Draylock ist auch anwesend und sagt, ja, das letzte Mal, als du nach Kelofna zurückgekommen bist, ne, dann galtest du als Verräter, das wird jetzt nicht der Fall sein. Interessanterweise ist ja, das ist nicht das letzte Mal, das war das vorletzte Mal. Das letzte Mal war ja gerade eben.
Das ist jetzt aber Haarspalterei. Ja.
Ja. Bist du dir sicher, erkundigt sich dann Jonas, ja, die Andarianer und die Terranier wollen einen Joint Ruling Council, haben so zugestimmt, aber nur unter einer Bedingung, dass du die Kelovnana repräsentierst und deine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre werden, des letzten Jahres, werden wichtig für die Zukunft sein. Wir brauchen dich, Jonas. Und interessant, hier, welche Erfahrungen soll Jonas denn da einbringen? Er hat ja keine. Also er hat keine Ahnung.
Erfahrung von SG1, wie man.
Er hat mit den Gur-Ult ein bisschen Erfahrung, ja. Die werden da aber, wenn es nach dem Abkommen geht, nie wieder auftauchen. Naquadria hat er auch keine Ahnung von, gibt's jetzt auch nicht mehr. Also, warum gerade Joe? Das ist auch wieder so. Nur, das ist die halt lame.
Sympathische Person auf Gelofner?
Ja, das ist so das Lazy Writing, ja. Damit man jetzt Jonas aus der Story kriegt. Also das ist wirklich einfach nur lame. Also warum man sich gerade auf Jonas, nur weil er jetzt einmal gesagt hat, ihr müsst euch alle zusammenreißen, ne, ihr müsst zusammenarbeiten. Ja, okay, also ich weiß nicht. Zwei Sätze, um der Held einer ganzen Nation zu werden. Von drei Nationen zu werden, ist irgendwie so ein bisschen... Und er erkundigt sich, ob er auf jeden Fall alles mit hätte und... dieser geht dann auch zu Hammond rüber und er in seiner juvenilen Art, das kennen wir, it was an honor's son und ja, das war's wohl. Und dann Daniel, ja, so von wegen, ja, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du mir erzählt, dass diese Differenzen zwischen unseren Nationen dann insignificant sein sollen. Wenn wir erstmal rausgefunden haben, was da im Weltraum vor sich geht, ja, ich erinnere mich daran und Joe da, wirklich? Ja. Oh, das ist ja toll. Ah, es kommt so langsam alles wieder. Ich bin auf jeden Fall froh, ergänzt Jonas, dass ich das alles selber rausfinden konnte. Daniel ist der gleichen Meinung. Dann ist die Reihe an Teal'c und you have the heart of a warrior, Jonas Quinn. Continue to fight well. Jetzt aber vermutlich im Anzug und mit Stapler anstatt einer Z-Waffe oder sowas. Carter umarmt Jonas und selbst O'Neill hat gute Worte. You earned it. Und also die neue Position. Er bedankt sich. Nimmt seinen Bag auf und läuft die Rampe hoch. Und das ist auch wieder so eine Szene, weil das Gate war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offen. Das heißt, wenn es jetzt aufgeht, wird Jonas dann einfach mal disintegrieren.
Juhu.
Dreht sich nochmal um und hier, Daniel, kümmere dich bitte um meine Fische und er verschwindet, alle gehen dann auch unten und O'Neill und Daniel bleiben noch da und geht's dir denn gut, Daniel? Und ja, na hier, Dinner um 7, nicht zu spät sein, Teal'c wird ein bisschen cranky, wenn sein Blutzucker runtergeht und ja, Jack, es ist nicht, dass ich irgendwie Probleme damit hätte, SG1 wieder beizutreten und die Galaxie zu erkunden, neue Kulturen zu begegnen, Jeopardy, Save the World, that kind of thing. Und wir werden doch dafür bezahlt. Ne? Aber ist natürlich eine rhetorische Frage, natürlich. Aber vielleicht liegt das daran, dass er immer noch nicht so ganz seine Erinnerung wieder hat. Und ja, Jack, auf jeden Fall, welcome back. Ja. Daniel dreht sich nochmal zum Stargate, startet es noch ein bisschen an und fade out. Roll Credits. Genau. That's it, folks.
Ja, das ist es. Trivia, nur kurze Sache. In der Kampfszene am Ende gibt es einen Moment, in dem O'Neill durch einen laufenden Ventilator hindurch einen Jaffa erschießt, wobei einige Kugeln auch den Ventilator selbst treffen. Tatsächlich gab es da nach dem Erscheinen dieser Episode im Netz eine Theorie, dass die Produzenten diese Szene als metaphorisches Erschießen eines Fans, also wegen Ventilator, integriert hatten. Und was natürlich nicht die Absicht der Macher war. Also das, ja. Aber ist ein bisschen sehr, finde ich, wie sagt man, hereingesehen in die Folge. Weiß ich nicht, aber scheint es zu geben. Sonst zu den Fehlern. Es gibt noch einen Übersetzungsfehler. In Minute 14:45 sagt Sam zu dem kelovnanischen General, wir können euch helfen, aber wir brauchen die Hilfe der anderen Großmächte. Achso, das hatte ich doch schon gesagt. Egal, habe ich es doppelt kopiert. Irgendwas ist noch mit der Rampe. Als Jonas am Ende der den Stargate-Raum betritt, stellt er seine Tasche auf die Rampe parallel zum direkt... Hier fehlt ein Wort. Parallel, was? Und direkt nimmt das Geländer. Bevor er durch das Gate gibt, nimmt er sie wieder auf, aber diesmal steht sie ein Stück vom Geländer entfernt und schräg auf der Rampe. Ja, guten Luftzug. Keine Ahnung. VFX-Fehler. Als O'Neill und Carter in Kelovna ankommen, sind die Kelovnaner vor dem Tor kurz halbtransparent. durch sie hindurch sind die Stufen von dem Tor, das DHD neben dem Gerät ist, dann das DHD und die Geräte neben dem Tor sind zu erkennen, so rum. Also ganz kurz jedenfalls. Konntest du denn ein Zitat der Woche ausfindig machen in dem zweiten Teil dieses Zweiteilers? Ja.
Ja, ich habe mich für eine Szene recht am Ende entschieden, so von wegen, wo Herak dann androht, hier so von wegen, hier, ihr werdet öffentlich hingerichtet. Na, so von wegen, muss es öffentlich sein? Und wird dann auch hier mit der Stabwaffe bedroht. I could kill you now. Bop, öffentlich ist total okay.
Ja, hatte ich tatsächlich auch gedacht, dass ich die nehme, aber hat dann was anderes. Habe mich für Daniel O'Neill Ding entschieden, wo sie ja über Funk da irgendwie connecten. Daniel so, keine Ahnung, findest du, also in der Nubis Traumschiff, und O'Neill so, ja, mit uns kannst du sowas dauernd erleben. Ja, einfach so, weil jetzt wieder am Start ist unser Daniel. Was auch am Start ist, ist natürlich die Bewertung. Ich bin dran, oder? Ich weiß gar nicht, glaube ich. Ich kann ja mal anfangen. Guter Abschluss des Zweiteilers, würde ich mal sagen. Ich habe eigentlich mit der Folge keine Probleme, großartig, auch wenn ich fand sie ja logischer, auch okay mit diesen Jaffars, die dann wieder leben. Es ist ein bisschen komisch. Hoffen wir, dass sie nur von der Set getroffen wurden und ohnmächtig sind, aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Das stimmt, das ist ein bisschen komisch, und auch ich fand, in Teil 1 hatten wir mehr so Dinge, die vielleicht, mit denen man Probleme haben könnte. Hier hatte ich jetzt eigentlich nur mit der Sache Problem, was du auch, Thomas, zuletzt gesagt hast, dass mir das ein bisschen, also es ist für mich so ein, eigentlich so, wie in Filmen immer agiert wird, so ein bisschen schnell, okay, dann ist die Person dann auf einmal da everybody's darling und wird so jetzt hier rausgeschrieben sozusagen. Das ging mir ein bisschen zu schnell, aber ich finde es gut, dass Daniel wieder da ist, dass er da jetzt langsam mehr anzukommen scheint, und interessant, dass auch Anubis jetzt doch überlebt hat, anscheinend mit diesen Mini-Ober-Untertassen-Sektionen abgehauen ist. Vielleicht gründet er ja auch jetzt eine Bäckerei und nennt sie Anubis. Das beobachten wir auf jeden Fall. Mir hat es gefallen, ich wollte es mal sagen. Daumen hoch, schöner Start hier, die beiden Folgen in die 7. Staffel. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Ja. Jo, also, du hast schon erzählt, von wegen die auferstandenen Jaffa. Fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass hier plötzlich irgendwie von der Quadriaminen die Rede war. Auch irgendwie so ein bisschen, ja, okay, das ist halt Lazy Writing, ne? Irgendwie muss man die ganzen Sachen wieder zusammenführen und dann, ja, muss irgendwie Anubis auf diesen Planeten kommen. Ja, warum? Ja, Naquadria. Ne, also sie sind dann halt auch von der Story abgewichen, dass das eigentlich das Ding ist, womit auch die Gua'uld ihre Schiffe betreiben, was Carter ja sagte. Das ist wirklich so Lazy Writing. Ansonsten, ja, was will man groß zu der Folge sagen? Daniel ist wieder da, das macht sie auf jeden Fall deutlich besser. Aber ansonsten ist das auch sehr, ja, Abschied von Jonas, warum er dann als Held der Bevölkerung gilt und warum die anderen Nationen ihm jetzt so rückhaltlos vertrauen, ergibt sich mir nicht. Also es ist eigentlich so eine durchschnittliche Folge, aber dadurch, dass Daniel wiederkommt, würde ich mal einen Daumen schräg nach oben geben. Also ganz hoch, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da gibt es deutlich bessere so später noch.
Ja, vielleicht schon in der nächsten Folge, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall heißt sie Frick. Spricht man das Fragile Balance aus? Fragile Balance?
Fragile,
sag ich ja. Und im Deutschen etwas sehr anders, der falsche Klon. Was vielleicht vom Titel her schon wieder blöd ist, weil man dann jetzt die Folge ja überspringen kann. Es ist halt, da habe ich immer so...
Vor allem muss es dann auch einen richtigen Klon geben.
Oh, das ist dann die... Warte, das ist die Folge danach. Warte, komm, ich guck mal nach, aus Spaß. Nee, schade, sie heißt Orpheus. Also, aber Morpheus? Nee. Ja, okay.
Der das ist der Typ bei Matrix.
Ach so, es war alles Sci-Fi, es war alles eine Kalische. Wir sehen in Der falsche Klon in der nächsten Woche einen 15-Jährigen, der vor den Türen des Stargate-Centers auftaucht, und er behauptet, ein SG-1-Member zu sein. Wer das wohl sein mag? Ich erinnere mich nur an die Folge, kann es sein, dass der dann immer zu rosa Hemden anhatte oder irgendwie sowas und an einem Rechner sitzt. Gab es da nicht dieses Meme? Ist es die Meme-Folge, wo er so vom Rechner sitzt und so komisch nickt? Ihr kennt das Meme, keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, das ist es. Ich bin mir unsicher, aber wenn ich den Schauspieler sehe, ist es das, wo er vorm Rechner sitzt und einfach so komisch nickt. Bin mir unsicher, vielleicht sieht auch ein Schauspieler nur so aus, so ähnlich wie der. Egal, wir werden es erfahren. Und deshalb müsst ihr auch in der nächsten Folge dranbleiben, sehr gerne. Und schreibt uns gerne, wie ihr jetzt hier diesen Zweiteiler oder den zweiten Teil des Zweiteilers fandet. Könnt uns gerne unterstützen über den Ko-fi-Link in den Shownotes oder folgen auch auf Blue Sky, was schon einige von euch getan haben. Twitter, Facebook, Instagram werden auch bespaßt. Ja, und ansonsten, der Sendeplan ist ja draußen. Könnt ihr mal gucken, ob ihr gerne mal Gästin oder Gast bei uns sein wollen würdet?
Ja.
Genau. Und mit diesem Konjunktiv schicken wir euch in den Restsonntag.
Genau. Yeah. Aloha he, ihr Lieben. Aloha he. Übertreibt's nicht.
Genau. Und denkt immer dran, Andorianer und was?
Terraner. Und doch wieder StarCraft.
Stimmt. Das ist doch hier alles ein StarCraft, Star Trek, Stargate. Was ist denn der Unterschied?
Ich glaube, da gibt es keinen. Bei einem gibt es Darth Vader.
Genau.
Wobei, der ja. Mit der Maske, so von wegen Anubis, der redet auch
so komisch. Vielleicht sind es Halbbrüder und...
Ah.
Genau.
Brüder im Geiste.
Brüder im Geiste. Ja.
Na denn, liebe Zuhörer, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.